RBB 24 Inforadio. Das Forum.
USA, Glauben, Hoffen, Wählen. Das Berliner Religionsgespräch als RBB 24 Inforadio Forum. Noch vor wenigen Wochen habe ich gedacht, die US-Präsidentschaftswahl und die Rolle der Religionsgemeinschaften, das ist vielleicht ein Nischenthema, nicht unbedingt in den USA, aber auf jeden Fall bei uns. Nun, das knappe Rennen, vor allem in den sogenannten Swing States, das Umwerben unentschlossener Wählerinnen und Wähler mit gezielt religiöser Semantik zeigt, es lohnt, darüber ausführlich zu sprechen. Bevor wir in die Analyse dieser Rhetorik, ihre historischen Bezüge und ihre Ungereimtheiten einsteigen, werde ich gleich meine Gäste mit der Vorstellung zusammen mit der Frage konfrontieren, wird diese Wahl durch dezidiert religiöse Wählerinnen und Wähler, wird diese Wahl durch dezidiert religiöse Themen entschieden? Michael Hochgeschwender ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Was wäre Ihre Antwort darauf?
Die klassische Juristenantwort: ja und nein, es hängt davon ab. Es hängt von den einzelnen Bundesstaaten ab, wie stark dort bestimmte religiöse Kräfte ausgeprägt sind. Es hängt davon ab, wer wen mobilisieren kann. Wenn man jetzt auf die Themen der Wahl blickt, würde ich nicht sagen, dass religiöse Themen besonders im Vordergrund stehen. Also es sind ökonomische Themen, es ist die Frage der Migration, die sehr viele Amerikaner umtreibt. Es sind auch andere Fragen, das Recht auf Waffentragen kommt immer wieder ins Spiel. Seitdem vor allen Dingen Roe versus Wade, also das Abtreibungsurteil von 1973, aufgehoben worden ist, ist da für viele Evangelikale eigentlich ja, etwas Ruhe eingekehrt an dieser Front. Und man hat auch insgesamt den Eindruck, also ich zumindest habe ihn, dass seit etwa 2007 der evangelikale Enthusiasmus in den USA nachgelassen hat und dass die Fragestellungen, mit denen man Evangelikale, vor allen Dingen aber auch konservative Katholiken heute mobilisiert, politischer geworden sind als früher. Was Sie, wo Sie völlig recht haben, ist die Semantik. Wenn man sich die Semantik von Donald Trump ansieht, gerade von Donald Trump, aber die Demokraten arbeiten zum Teil ähnlich, dann hat man da Hinweise auf apokalyptisches Denken. Aber die genuin religiösen Themen sind es nach meiner Ansicht nicht in erster Linie.
Auf die Semantik kommen wir nochmal extra. Der Blick des Religionssoziologen, wie sieht der aus? Detlef Pollack ist Senior Professor am Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster.
Also ich würde auch die Bedeutung von Religionen, von Religionsgemeinschaften, religiösen Themen nicht überschätzen wollen, aber genauso wie Herr Hochgeschwender schon darauf hinweisen, dass es auch nicht zu vernachlässigen ist. Also nur mal eine Zahl. Man spricht so in der Regel von 20% Evangelikalen in der gesamten USA. Früher waren es vielleicht 25 oder bis 30%. Ist etwas zurückgegangen, das haben Sie ja auch gesagt. Aber von diesen 20% sind es dann eben knapp 80%, die für Trump votieren. Das ist schon eine beachtliche Wählerschaft und auf die nimmt ja auch Trump Rücksicht. Ich würde einen anderen Gesichtspunkt noch stark machen. Natürlich spielen zum Beispiel Stadt-Land eine große Rolle oder schwarz-weiß oder gebildet, ungebildet. Aber mein Eindruck ist, dass sich diese verschiedenen Konfliktlinien in den USA sehr stark überlagern, sodass sich gewissermaßen in der Religion, auch in der religiösen Semantik, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ganz viele Themen bündeln und nicht nur Themen bündeln, sondern auch sozialstrukturelle Merkmale, semantische Orientierungen. Also ich bringe jetzt einfach mal so ein Beispiel. Man kann eigentlich davon sprechen, dass das Land polarisiert ist. Das ist eigentlich weitgehend unbestritten. Und dass diese Lager relativ klar definiert werden können. Also zum Beispiel eben durch Religionen, auf der einen Seite sozusagen die Konservativen, auf der anderen Seite die eher Progressiven. Dann aber auch haben wir sozusagen die Progressiven mehr an der Küste, also an der Ostküste, auch an der Westküste, in den großen Städten. Ansonsten sozusagen mehr im Heartland, sozusagen mehr, also eigentlich die Konservativen. Und meine These, meine Vermutung wäre, dass sich deswegen so stark ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris entwickelt hat, weil diese Lager verfestigt sind. Die sind verfestigt, weil sich die verschiedenen Strukturmerkmale und diese verschiedenen semantischen Orientierungen überlagern und wechselseitig bestärken.
Verfestigt, das geht nicht von heute auf morgen. Wir werden also schauen, was ist auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren in den USA passiert. Kerstin Kohlenberg war mehrere Jahre lang Korrespondentin für die Wochenzeitung Die Zeit. in Ihrem Buch Das amerikanische Versprechen, da beschreiben Sie ja quasi Alltagsbiografien, also nicht die großen Namen, Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie ihr Leben aussieht. Was lässt sich da über das Thema Religion sagen?
Ja, in dem Buch beschreibe ich ja drei Figuren, also einen Kapitolstürmer, einen Black Lives Matter-Aktivisten und eine junge Latina, und quasi von deren Biografien inkludiert die Geschichten der Eltern vor dem Hintergrund der amerikanischen Geschichte. Und was man merkt ist, dass die junge Latina die Heldengeschichte erlebt und eigentlich beginnt als eine sehr religiöse junge Frau, Tochter zweier illegaler Einwanderer, die auch sehr religiös sind, die dort regelmäßig in die Kirche gehen. Die Mutter gibt ihr ganzes Geld aus für religiöse Reisen. Und mit dem Aufstieg, mit dem ökonomischen Aufstieg, den sie in diesem kleinen Ort in Denison, Iowa hinlegt, schwindet die Bedeutung der Religion. Sie hat jetzt zum Beispiel gesagt, sie war immer gegen Abtreibung, aber sie hat das Gefühl, dass es auch schlechte Mütter gibt und dass sie Frauen das Recht geben will, darüber selbst entscheiden zu können. Und man sieht, dass der Aufstieg auch, das gibt einen Halt, den die Kirche nicht mehr unbedingt liefern muss. Und umgekehrt, die beiden Biografien der Absteiger im Grunde genommen, der Kapitolstürmer, ein junger Mann aus Kentucky, der eine Biografie hat wie J.D. Vance, der Vizepräsidentskandidat von Trump, der startet und Religion spielt für ihn eigentlich keine große Rolle, obwohl er da im Bible Belt ja auch lebt. Je älter er wird und je erfolgloser sein Leben ist, desto stärker gewinnt die Religion auch als letzter Halt. Diese Themen, die auch Trump hier anspricht, dieses Bild als Mann, diese Rolle von Familie und die Ordnung von Gesellschaft, die Religion ja auch anbietet, die gibt ihm einen gewissen Halt. Und man merkt jetzt so in den letzten Jahren, in denen ich ihn dann immer wieder ja auch gesprochen habe, Religion ist für ihn Identitätsmarker geworden. Und umgekehrt bei dem Schwarzen, bei dem Black Lives Matter Aktivisten, die waren schon immer sehr religiös, aber er hat das nie gelebt. Und auch für ihn wird die Religion zu einer Identifikationsfigur und auch einer Mobilisierungseinheit. Denn die Kirchen sind natürlich Orte, an denen ein Aktivist seine Zuschauer, seine Zuhörer trifft.
10 Jahre lang war er Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Er ist in Washington D.C. geboren. Markus Dröge, vor 70 Jahren, das heißt, da ist viel Zeit und viel Veränderung auch in der amerikanischen Gesellschaft passiert. Wenn Sie so auf die Debatte in den USA derzeit schauen, ist das Theologische nur noch Folklore oder soziologisch zu greifen? Und was ist daran wahlentscheidend?
Also ich betrachte diese Debatte als ein deutscher, kritischer, aufgeklärter Theologe. Meine Fragen, die ich da habe, ist natürlich, was ist das eigentlich für ein Religionsverständnis, was mir dort begegnet, wo mir dann sehr schnell die Haare zu Berge stehen bei vielen Dingen, die ich dort höre. Ich komme auch her davon, dass wir natürlich eine Partnerschaft haben mit einer amerikanischen Kirche und schon vor Jahren die Auseinandersetzung mitbekommen haben zwischen einer aufgeklärten Theologie, einer Mainstream-Kirche, die sehr kritisch auch mit den ganzen Entwicklungen umgeht, und eben den öffentlichen Diskussionen. Und wenn Sie die Frage stellen, ob die religiösen Themen die Wahl entscheiden, dann sehe ich erstmal eine wilde Vermischung von religiösen Themen mit politischen Traditionen, auch mit Nationalismus, mit Rassismus, sodass ich finde, man kann die Frage schwer beantworten, aber ich neige dann eher dazu, nein, es sind nicht die religiösen Themen, es sind ja nicht spezifisch religiöse Themen, sondern es sind immer Themen, die religiös aufgeladen werden. Neokonservative Themen, die aufgeladen werden, es werden bestimmte Themen durch apokalyptische Figuren dramatisiert, sodass das Wesentliche, was ich dort beobachte, ist ein Missbrauch von Religion zur Aktivierung von Menschen. Und das verteilt sich auf unterschiedliche Themen. Und das verstärkt die Diskussion, aber die Themen sind eigentlich andere. Das ist die Zukunftsangst der Amerikaner, die Neokonservativen, die ihr Land, also wie das römische Imperium, gerade am Niedergang sehen und wo das dann Trump das bedient mit dem Make America Great Again. Und alles wird aber religiös aufgeheizt.
Vielleicht sollte man dabei hinzufügen, zum einen, dass gerade im Bereich des Evangelikalismus, Fundamentalismus in den USA, der entsteht ja in der Opposition gegen die liberale Theologie. Ja. Das heißt, dass dort Gedankengebäude gängig sind, die sich genau gegen diese Form von Theologie richten, dass aus der Entstehung gerade des Fundamentalismus im späten 19., frühen 20. Jahrhundert heraus erklärbar, wo es eigentlich um die Frage geht, welche Rolle spielt eigentlich konkret Gott in unserem Leben? Greift Gott ein? Das ist in den USA ja eine sehr, sehr wichtige Sache. Das hatte man auch bei dem Attentatsversuch. Zum anderen bin ich etwas unglücklich mit dem Begriff des Neokonservativen. Die Neokonservativen im eigentlichen Sinne waren in der Regel nicht besonders religiös und viele von ihnen sind heute wieder bei den Demokraten. Das sind Never-Trumper, die vor allem George W. Bush unterstützt haben. Und etwa Max Boot ist einer dieser Vordenker, oder Savage Little Wars for Peace. Und die wählen inzwischen wieder demokratisch. Die kamen auch aus der Demokratischen Partei. Das waren Antikommunisten, sehr oft Juden, die aber nicht besonders religiös waren. Und die sind gegen Trump, weil Trump gerade kein Imperialist ist, sondern verspricht, wir konzentrieren uns auf unser eigenes Land. Und da deckt er sich wiederum mit der Gefühlslage vieler Evangelikaler, die nie so besonders glücklich waren mit der Position der USA in der Welt.
Was mir auffällt, ist bei der Beschreibung von Ihnen Vieren, ist doch, wie weit das entfernt ist von sowohl der politischen Debattenlage in Deutschland als auch von der hier häufiger schon mal auf diesen Religionsgesprächen thematisierten Rolle von Religion in Deutschland und Ähnliches. Was ist so besonders schwer für Mitteleuropäer zu verstehen, wie die USA ticken, wie sie religiös ticken?
Detlef Pollack. Genau, also ich finde eigentlich, dass wir hier in Mitteleuropa, vor allem in Westeuropa, ein relativ entspanntes Verhältnis zum Christentum haben, geradezu ein laxes Verhältnis. Ja, man tritt aus der Kirche möglicherweise aus oder man ist drin. Das ist also auch eine Bewegung, die sozusagen mit vielerlei Ärger verbunden sein kann, aber gar nicht muss. Es gibt auch viel religiöse Indifferenz in Deutschland. Ja. Und auch diejenigen, die in der Kirche bleiben, haben ein sehr distanziertes Verhältnis zur Kirche, beteiligen sich kaum am kirchlichen Leben, auch was so den Gottesglauben angeht. Das ist vielleicht die entscheidende Differenz zwischen Westeuropa und den USA. In Westeuropa glauben eigentlich die meisten Menschen, wenn sie überhaupt an ein höheres Wesen glauben, an eine höhere Macht, aber nicht an einen personalen Gott, der in unser Leben oder in die Geschichte in der Lage ist, einzugreifen. Und das ist eine ganz wesentliche Differenz zu den USA. Also dort ist die Transzendenz gewissermaßen dualistisch besetzt. Es gibt das Gute, es gibt das Böse, es gibt den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Gott ist der Richter, aber auch der Gnädige. Es gibt Himmel und Hölle. Also da mal auch mal zwei Zahlen. Also es gibt ungefähr 70%, knapp 70% der Amerikaner, die sagen, sie glauben nicht nur an den Himmel, sondern auch an die Hölle. In Deutschland sind das also weit unter 30%, die solchen Vorstellungen folgen. Das hat eine Konsequenz für die Art und Weise, welche Bedeutung Religion im eigenen Leben spielt. Und zwar vor allen Dingen eine moralistische Konsequenz. Ja, also Religion ist eben etwas, was gewissermaßen die Lebensführung sehr wohl zu beeinflussen vermag, weil es eben um den Kampf zwischen Gut und Böse geht und auch darum, ob man vor den Augen Gottes bestehen kann. Und wenn man also Gott sich vorstellt als etwas, was sozusagen eine unpersönliche höhere Macht ist, von der man nicht genau weiß, ob es sie gibt oder nicht gibt, aber nehmen wir mal an, es gäbe sie, ja, dann hat man zu diesem Gott ein ganz anderes Verhältnis, ist jedenfalls nicht derjenige, vor dem man sich verantworten muss. Und ich würde sagen, das ist eine ganz wesentliche Differenz. Man kann zusammenfassen, also wir haben eigentlich ein monistisches Verständnis von dem Höheren, ja. Aber in den USA ist die Transzendenz sehr stark dualistisch vorgestellt. Und das hängt auch natürlich, darauf kommt jetzt ja Hochgeschwender zu sprechen, mit apokalyptischen Vorstellungen zusammen.
Nein, aber bevor er, Kerstin Kohlenberg hat sich zuerst gemeldet, dann dürfen Sie.
Das Anschwellen der evangelikalen Kirche, das ist ja gar keine religiöse Bewegung im engeren Sinne, das ist ja eine Reaktion auf eine kulturelle Veränderung. gewesen. Also in den 60er Jahren wird zuerst das Gebet in den Schulen abgeschafft. Dann wird die Bibelkunde abgeschafft in den Schulen. Dann verlieren religiöse Schulen ihre Steuererleichterung, wenn sie keine schwarzen Schüler aufnehmen. Und man hat das Gefühl in dieser Welt, unsere Freiheit wird immer kleiner. Dieser Konflikt zwischen Gleichheit und Freiheit ist natürlich in dieser Zeit, wird enorm ausgetragen und die Kirche, die evangelikale Kirche, wendet sich dann sehr stark dagegen. Dann geht es ja immer weiter, dann kommen die Hippies und dann kommt sozusagen der Angriff auf Familie und auf die ganzen Kernelemente einer konservativen religiösen Gesellschaftsvorstellung. Ich weiß jetzt gar nicht, was als nächstes kommt, auf jeden Fall irgendwann kommt auch noch die Homo-Ehe und das ist dann irgendwann einfach zu viel und das ist ein wahnsinniger Mobilisierungsauftrag gewesen und das haben wahnsinnig viele, man könnte sagen heutzutage mit neudeutscher Soziologensprache, Polarisierungsunternehmer haben das benutzt in der Kirche und ich war mal bei Robert Jeffries, das ist ein Pastor in einer dieser Megakirchen, in der größten, in der ältesten und der ist mit Donald Trump im Flugzeug gewesen und hat Donald Trump gesagt, du wirst Präsident und dann hat Donald Trump gefragt, wo weißt du das? Gott ernennt Könige. Das ist der Prophet Daniel hat das gesagt. Und dann hat Donald Trump kurz überlegt und hat gesagt, wollte Gott auch, dass Obama Präsident wird? Und diese Geschichten werden immer wieder erzählt und dadurch kommt so diese Alltäglichkeit, also Religion ist nichts Wissenschaftliches in dem Sinne, sondern es ist sowas Folkmäßiges, es sind Geschichten, auch die Gottesdienste sind sehr, sehr lebensnah mit viel Musik. Es ist eine andere Herangehensweise an Kirche.
Da vielleicht erstmal ein Anschluss an das von Ihnen ausgeführte. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass dieser Dualismus auch im liberalen Amerika eine Rolle spielt. Es ist Bestandteil, wenn man so will, der liberalen Zivilisation. Religion in den USA. Wir sind die letzte Hoffnung der Menschheit. The last stand, the last hope. Das ist in der amerikanischen Populärkultur, in jedem Western, in jedem Science-Fiction-Film sehen Sie das. Das hängt zusammen auch mit einer Vorstellung von liberalem Messianismus. Wir müssen der Welt, einem internationalistischen Messianismus, wir müssen der Welt das Gute bringen. Wenn wir es nicht tun, macht es keiner. Also von daher passen die Evangelikalen, über Katholiken müssen wir vielleicht mal separat sprechen, passen die Evangelikalen sich genau an dieses aus der Aufklärung stammende Nationalnarrativ an, das ganz tief dualistisch geprägt ist. Und der Punkt, den Sie gerade gemacht haben, ist, glaube ich, ganz entscheidend wichtig. Die Kirchengemeinden sind sehr eng mit dem Alltagsleben verflochten. Das hängt mit der hohen Mobilität von Amerikanern zusammen, die oft mehrfach in ihrem Leben den Ort wechseln, in dem sie wohnen. Das heißt, man ist zurückgeworfen auf die Nuklearfamilie, wenn überhaupt eine da ist. Die größere Familie sieht man zu Thanksgiving. Und ansonsten sucht man sich Kirchengemeinden, in denen man Anschluss und soziale Geborgenheit findet. Deswegen auch Gottesdienste, die über 6 Stunden gehen. Danach grillt man noch zusammen. Und dazu kommt der ausgeprägte, schwache Sozialstaat in den USA, wo Kirchen eine ganz andere sozialstaatliche Funktion auf der Ebene von Charity haben, weswegen viele Evangelikale sagen, Charity ja, Welfare nein. Das hat auch rassistische Untertöne, ist aber vor allem auch wieder diese Angst, der Staat nimmt uns die Luft zum Atmen. Und insofern war Religion in den USA immer auch politisch. Also auch die Evangelikalen des 19. Jahrhunderts, die noch progressiv waren in unserem Verständnis, etwa im Kampf gegen die Sklavenhaltung, die waren extrem politisch. Aber weil ihr Glaube ein Glauben aus dem Alltag heraus ist und die Überzeugung, Gott handelt unmittelbar durch uns in der Welt.
Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen den Demokraten. Ja. Die sehen den Staat als das Regulativ für Gesellschaft, fürs Zusammenleben, für die Einheit Amerika. Und die Religiösen, für die ist natürlich Gott das zentrale Moment, das das Zusammenleben und das die Strukturen definiert. Ja. Und das kommt halt permanent in Konflikt und dadurch kommt dann auch diese Gegnerschaft und dieses Aufbauen dieser Feindbilder. Letztendlich sind die Evangelikalen, die sich selbst als die den Bonhoeffer sehen. Und Trump ist der Bonhoeffer für sie, die sich gegen eine freiheitszersetzende staatliche Ideologie durchsetzen müssen.
Das müssen wir jetzt für alle die, die nicht diese Debatte die ganze Zeit verfolgen, mal kurz aufrollen, Markus Dröge, nämlich diesen Punkt, dass jemand, den wir in Deutschland als einen Kämpfer gegen den Nationalsozialismus verstehen, auch als eine große theologische Persönlichkeit, dass der nun dort plötzlich gelesen wird als ein Verfechter der Rechten.
Ja, also das ist für mich ein Phänomen. Ich bin ja aufgewachsen mit Dietrich Bonhoeffer. Ich habe Theologie studiert, weil Dietrich Bonhoeffer für mich glaubwürdig war. Dietrich Bonhoeffer ist sozusagen theologisches Vorbild für viele von uns in seiner Verbindung von kritischer Theologie, gesellschaftlichem Bewusstsein und eben einer widerständigen Lebenshaltung. Und das erste Mal, als ich da völlig verwirrt war, war, als der Botschafter Grenell hier in Berlin, der ja ein Trump-Anhänger ist, völlig, also den Tränen nahe war, hat man mir erzählt, als er in Dietrich Bonhoeffers Elternhaus war. Und dann habe ich schon gefragt, wie passt das jetzt eigentlich zusammen, dass man die Politik Trumps vertritt und gleichzeitig Dietrich Bonhoeffer als sein Vorbild sieht. Und dann habe ich eben gemerkt, dass es dann eine sehr einflussreiche Biografie gibt von dem Eric Metaxas, der eben in einem ganz evangelikalen Sinne Dietrich Bonhoeffer deutet, also von seiner Frömmigkeit her, aber ihn dann zum, und so wird er eben heute benutzt, zum Vorbild des Kampfes gegen das Böse stilisiert. Und dann wird die Zeit, die Anfang der 30er Jahre, verglichen mit Amerika heute. Und wie damals Bonhoeffer erkannt hat, dass jetzt hier Widerstand gegen das Böse zu leisten ist, müssen jetzt die amerikanischen Christen vor allem, also angesprochen werden die Kirchen sollen jetzt merken, dass sie nicht wieder den Fehler machen dürfen, wie sie Anfang der 30er Jahre in Deutschland gemacht haben, weil sie da die Zeit nicht erkannt hatten, bis auf Bonhoeffer. Und deswegen hat man jetzt in Amerika diesen Bonhoeffer-Moment. Es ist jetzt der Moment, jetzt, wo die Kirchen erkennen müssen, dass sie wieder wie Bonhoeffer Widerstand gegen das Böse leisten müssen. Und dann geht dieser Autor Eric Metaxas so weit, dass er eben dann auch Präsident Biden mit Hitler vergleicht und sagt, diesen selben Kampf müssen wir jetzt hier führen. Und das Hochgefährliche daran ist ja, dass da eine unterschwellige Legitimation von Gewalt, bis hin zu, man kann fast sagen, Sakralisierung von Gewalt, ermöglicht wird, indem man sagt, naja, Bonhoeffer war ja auch letztlich bereit, ein Widerstandskämpfer zu sein, dem Rat in die Speichen fallen, also auch mit Gewalt das Böse zu verhindern. Und das soll dann legitimieren, dass eben auch in Amerika gewalttätig gegen das Böse vorgegangen ist. Dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man gewalttätig das Kapitol stürmt. Und das Hochgefährliche dabei ist auch noch, dass das Ganze jetzt verfilmt wird und unmittelbar nach der Wahl wird dieser Film dann in Amerika öffentlich werden. Und die große Besorgnis ist eben, dass je nachdem, wie die Wahl ausgeht, wenn also Trump nicht gewinnen sollte, dass dann auch mit einem solchen Film eben die Gefühle geweckt werden, wir müssen jetzt, wo das Böse droht, die Macht zu behalten, müssen jetzt aktiv werden und legitim ist es auch, zur Gewalt zu greifen.
Aber regt sich da nicht auch Widerspruch? Wir müssen ja jetzt aufpassen, dass wir nicht auf der einen Seite religiöse Menschen, die dem Trump-Lager nahestehen, nehmen und auf der anderen Seite säkulare Menschen, die Demokraten sind. Was ist eigentlich mit dieser auch der Tradition einer eher linken oder liberalen Entwicklung?
Ja, also das muss ich jetzt dann auch sagen, weil das wirklich extrem wichtig ist. Die Partner, die wir in Amerika haben, die haben schon 2018 mitgemacht bei dem sogenannten Reclaiming Jesus Papier. Das ist ein Papier, Reclaiming Jesus, das heißt Jesus zurückgewinnen, ihn eben befreien aus der Funktionalisierung, die Jesus jetzt für die Rechten bietet. Da gibt es ja Plakate, Jesus is the King, als die auf das Kapitol gestürmt sind. Und die haben ein Papier herausgebracht, wo sie im Stil der Barmer theologischen Erklärung, also derjenigen Erklärung, mit der die bekennende Kirche in den 30er Jahren sich gegen den Nationalsozialismus abgegrenzt haben. Das ist ein Stil, in dem immer eine theologische These gesetzt wird und dann sehr deutlich gesagt wird, was deswegen abgelehnt wird. Die haben in diesem selben Stil die gesamte Ideologie der Rechten und auch den Trumpismus, haben sie theologisch klar sich dagegen abgegrenzt. Das ist natürlich schade, dass sowas in Deutschland fast gar nicht wahrgenommen wird. Was wir wahrnehmen, ist die Funktionalisierung der Religion durch die Rechten. Dass es aber in den kritischen Kirchen, in den traditionellen Kirchen, auch wirklich theologisch verantwortliche Auseinandersetzung gibt, das nehmen wir hier viel zu wenig wahr.
Aber wie stark sind diese traditionellen Kirchen?
Sie waren mal sehr stark. Und das ist also die religiöse Gruppierung, die wirklich am meisten eigentlich in den letzten Jahrzehnten verloren hat. Also ich bringe mal jetzt ruhig ein paar Zahlen. In den 1960er Jahren gab es ungefähr 70% der gesamten amerikanischen Bevölkerung, die protestantisch waren. Das ist zurückgegangen auf jetzt knapp über 40%. Und von diesen 40% sind also 20% als evangelikal einzustufen. Und irgendwie so 10 bis 12 gehören zu diesen sogenannten Mainstream-Kirchen. Ja. Die haben am meisten verloren. Also die sind von über 30% auf 10, 12% zurückgegangen. Und es ist also auf der einen Seite ein Kampf natürlich zwischen verschiedenen theologischen Positionen. Aber das ist sozusagen nur die eine Konfliktlinie. Diese Konfliktlinie wird überlagert durch eine andere, nämlich die zwischen den, sagen wir mal, überhaupt religiös orientierten und den progressiv-humanistischen. Und das haben wir so vor 20, 30 Jahren noch nicht in diesem Maße gehabt. Aber immer mehr setzt sich diese zweite Konfliktlinie durch. Ich bringe das mal jetzt an einem Beispiel. Also wenn konservative Christen sagen, dass Amerika eine Mission in der Welt hat und dass es eine Frage sozusagen des Glaubens ist, ob man zu Trump steht oder nicht zu Trump steht, dann ist das eine Position, die natürlich auf der anderen Seite des politischen Spektrums kritisch gesehen wird. Aber man reagiert darauf nicht nur politisch, sondern auch religiös. Und viele von denjenigen, die sagen, also diese politische Haltung wollen wir nicht mitmachen, sagen dann zugleich, aber auch diejenigen, die das unterstützen, nämlich religiös unterstützen, diese konservativen Christen, die wollen wir auch nicht unterstützen. Und dann sagen sie, I'm not like them. Ja, und das hat eine starke Bewegung innerhalb der amerikanischen Gesellschaft hervorgebracht. Und wir haben also jetzt nicht mehr wie vor 30 Jahren 6-7% Menschen, die sagen, ich bin nicht religiös gebunden, sondern wir haben knapp 30%. Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel zu Westdeutschland, nicht Gesamtdeutschland. Westdeutschland hat auch ungefähr 30% Konfessionslose. Und das hat eben mit diesen nicht nur innerreligiösen Konflikten zu tun, sondern mit dieser, wie Sie das auch gesagt haben, mit dieser Instrumentalisierung des Religiösen durch die Politik, aber auch der Bereitschaft der konservativen Christen, sich darauf einzulassen, mit dieser Vermischung von Religion und Politik. Und viele wenden sich dagegen und das Ergebnis ist dann nicht unbedingt eine Stärkung der liberalen Theologie, sondern eine Stärkung des säkularen Humanismus.
Wobei auch das sich einbettet in Gesamtströmungen der amerikanischen Religionsgeschichte. Diese evangelikale Religiosität lebt sehr stark von Konjunkturen. Sie haben verschiedene Erweckungsbewegungen im 18., im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert, dann seit den 1950er, 60er Jahren, wo damals Billy Graham einer der ersten war, die das mitinitiiert haben. Und das Interessante an diesen Bewegungen ist, dass sie zum einen immer ganz eng auch mit politischen Ereignissen verknüpft sind, sind mit ökonomischen Entwicklungen verknüpft und sie haben immer eine Art Zenit und danach flachen sie wieder ab. Und wir sind zurzeit, etwa seit der Präsidentschaft von George W. Bush, der selber Evangelikaler war, in einer dieser Abflachungsphasen. Das heißt ja nicht, dass die Leute ihren Glauben verloren haben, sondern dass sie oft sagen, ich bin nicht mehr evangelikal aus genau diesem Grund, ich bin Never Trumper, sondern ich bin jetzt Conservative Mainstream.
Und wer jetzt ganz schnell verwirrt war und geglaubt hat, er muss eine Suchmaschine aufrufen, Billy Graham, Baptistenprediger, man nannte ihn auch das Maschinengewehr Gottes, hat auch vor einigen Jahrzehnten auch in Berlin große Hallen gefüllt und seine Enkelin hat schon während der Präsidentschaft von Donald Trump insbesondere die Kirchen dafür massiv kritisiert, dass sie so zurückhaltend sich verhalten haben, insbesondere zu dieser ganzen Vereinnahmung religiöser Themen. Kerstin Kuhlenberg.
Ich glaube, eine andere Sache, wenn man es von der anderen Seite jetzt, von der politischen betrachtet, die Demokraten lassen ja auch nach in der Ansprache dieser liberalen Christen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich anschaut, Obama war noch jemand, der die Fähigkeit hatte, auch in der Kirche zu sprechen. Natürlich ist die schwarze Kirche in Amerika nochmal was ganz anderes und sehr, sehr wichtig eben auch für die Mobilisierung, politische Mobilisierung. Aber wenn man Obama sprechen hat hören, da konnte man Kirche und man konnte Glauben mitdenken. In den anderen demokratischen Kandidaten, man hat das Gefühl, das wird alles immer ein bisschen weniger, denn die Demokraten müssen ja zunehmend eine diversere Gruppe an Leute ansprechen. Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass die Muslime in Dearborn, Michigan nicht verloren gehen. Sie müssen versuchen, dass die jüdischen Amerikaner ihnen nicht von der Leine gehen, denn die sind auch sehr wichtig in einzelnen Staaten. Dadurch gibt es, glaube ich, auch keine so eine emotionale Verbindung mehr mit den Wählern.
Wir sollten auch mal auf die Kandidaten schauen. Also Kamala Harris hat gesagt, sie bete jeden Tag, manchmal sogar zweimal. Und Trump hat erklärt, die Bibel ist sein Lieblingsbuch. Ist das sozusagen auch für die Wählerinnen und Wähler nur ein Scherz oder nehmen die Menschen das auch ernst?
Also es gibt ja sogar eine Trump-Bibel, ne? Und da steht dann drin, make America pray again.
Auch viele christliche Wähler, auch evangelikale Wähler wissen, dass Trump kein besonders gläubiger Mensch ist. Und deswegen haben die auch immer verschiedene Rechtfertigungen, warum sie für Trump sind. Die klassische, die ich kenne, ist, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Also das, er macht das, was wir wollen, aber wir wissen, dass er eigentlich keiner von uns ist. Es gibt aber auch welche, die sagen, er ist der Kandidat Gottes. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Und wenn man die Demokraten, da muss ich Ihnen sehr zustimmen, wenn man die sich ansieht, die haben seit den 1970er Jahren dramatisch den Kontakt zu ihrer religiösen Basis verloren. Früher haben irische Katholiken mit überwältigender Mehrheit demokratisch gewählt. Heute ist ein nicht unerheblicher Anteil der irischen Katholiken auf der anderen Seite. Das ging mit Nixon los, ist unter Reagan stärker geworden und seit etwa 2000 sind die irischen Katholiken mehr oder minder mehrheitlich auf Seiten der Republikaner, auch weil sie sich ausgegrenzt fühlen. Und wenn dann jemand wie Kamala Harris nicht zu dem traditionellen Bankett der katholischen Kirche in New York geht, wo der Erzbischof einlädt und sie eigentlich weiß, ich brauche dringend die katholischen Stimmen, gerade in Wisconsin und in Michigan, so wie sie die arabische Stimmen braucht, dann ist das einfach politisch dumm. Und Hillary Clinton hat es ähnlich gemacht. Hillary Clinton hat es wirklich geschafft, in ihrem Wahlkampf sämtliche Katholiken, die irgendwie kirchentreu sind, vor den Kopf zu stoßen. Ihr Mann hat das nie gemacht. Also Bill Clinton war noch jemand, der verstand und der damit auch gespielt hat, der religiöse Themen immer wieder angesprochen hat und das auch mit einer liberalen Haltung zur Abtreibung zum Teil sogar verbunden hat. Der konnte das noch, aber die jetzigen Kandidaten, Biden hat das auch gemacht. Nur hat der dann viele enttäuscht, indem er sich nach der Wahl auf Seiten, vor allem in der Abtreibungsfrage, auf Seiten der Liberalen gestellt hat. Das hatten vor allem katholische Wähler so nicht erwartet.
Ja, die Frage ist ja unter anderem auch, warum lassen sich eben Evangelikale auf einen Menschen wie Trump ein, der also ein Ehebrecher ist, ein Lügner ist, ein Hochstapler. Und da würde ich nochmal auf das zurückgehen, was Sie gesagt haben, Frau Kuhlenberg. Man muss da eigentlich zurückgehen auf die 60er, 70er Jahre. Und viele von den Evangelikalen haben sich in ihrer Lebenswelt durch die liberale Gerichtsprechung bedroht gefühlt und haben immer wieder versucht, sozusagen durch politische Aktionen Einfluss zu nehmen auf eine veränderte öffentliche Meinung. Und es gibt eine Befragung, die sagt, dass von den konservativen Christen die meisten der Meinung sind, sie sind die am stärksten verfolgte Gruppe. Stärker verfolgt als die Schwarzen, stärker verfolgt als die Musliminnen und Muslime. Ja, also sie haben das Gefühl, gewissermaßen auf der Verliererstraße zu sein. Man hat sich also schon in den End-70er Jahren an Reagan, zunächst an Carter, dann an Reagan angelehnt. Und jedes Mal war war eigentlich die Erfahrung, dass die Präsidenten, auf die man die Hoffnung gesetzt hat, nicht das liefern, was man von ihnen erwartet hat. Aber Trump hat geliefert. Und er ist sozusagen der Retter in einer Situation, wo man selber das Gefühl hat, verachtet zu sein, nicht respektiert zu sein, irgendwo gekränkt zu sein. Man setzt auf, sozusagen auf diesen starken Mann, auf diesen, ja, der seine Männlichkeit auch hervorkehrt, auf diesen Menschen, der sozusagen ein Kampfestyp ist, fight, 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 okay, und er kann es liefern. Und dann sagt man, das ist das kleinere Übel gegenüber der Tatsache, dass wir möglicherweise ständig in dieser untergeordneten, in dieser verachteten Position bleiben. Und ich finde, dass das also eigentlich sehr gut erklärt, warum sozusagen sich die Evangelikalen darauf einlassen, obwohl sie natürlich ganz genau sehen, dass er die Bibel nur benutzt und dass er kein überzeugter Christ ist, dass er ja noch nicht mal 2. Korinther korrekt aussprechen kann und so tut, also ob die Bibel sein Lieblingsbuch wäre, also das kann man durchschauen, aber man ist jetzt sozusagen in dieser Allianz und ich habe fast den Eindruck, man kommt auch nicht mehr raus.
Dann spricht man vom König David-Pakt mit den Evangelikalen und hofft, dass die Leute wenigstens noch wissen, dass König David auch ein Ehebrecher war. Markus Dröge.
Genau das wollte ich sagen. Also der theologische Kniff dabei ist, ihn dann mit David zu vergleichen, der auch ein großer König Israels war, aber eben Ehebrecher war und das legitimiert ihn dann.
Ich würde gerne auf den Punkt kommen, es ist ganz kurz von Frau Kohlenberg angesprochen worden, Michigan. Also die Frage, wir haben jetzt sehr stark natürlich auf christliche Religionsgemeinschaften geschaut. Wie sieht das bei anderen aus? Also Sikhs gibt es nur 20.000 in den USA, die werden wahrscheinlich nicht die Wahl entscheiden. Aber genauso wie die Katholiken, wo es in Pennsylvania eine starke Gruppe gibt, die jetzt Wahlkampf macht für Harris und eine starke, die Wahlkampf macht für Trump, gibt es natürlich eine nicht geringe Zahl von Musliminnen und Muslimen, und von Jüdinnen und Juden, ob religiös gebunden oder säkular, die sich vielleicht aufgrund von weltpolitischen Konflikten entscheiden.
Ich glaube, die Demokraten hatten ja sehr lange und spätestens seit 2008 das Gefühl, die Migranten, die Minderheiten sind uns sicher. Und aus der ansteigenden Zahl der Minderheiten, die irgendwann zusammengenommen die weißen Amerikaner übertrumpfen werden in zahlenmäßig, das ist der Weg zu unserem langfristigen, dauerhaften politischen Sieg über die Republikaner. Dass es jetzt durch den Israel-Palästina-Konflikt zu so einem politischen Erwachen, muss man wahrscheinlich sagen, gekommen ist, das hat natürlich kein Mensch vorhergesehen. Und die Schwierigkeit, damit umzugehen, sehen wir ja bei Kamala Harris. Ich glaube, das Grundgefühl bei vielen Minderheiten ist es, ihr nehmt uns für selbstverständlich und wir kriegen dafür nichts. Und wenn es mal Kopf auf Stein steht, dann müsst ihr zu uns halten. Und die Bewegung, die wir ja sehen, ist, dass man sagt, dann wählen wir halt gar nicht. Da kämpft ja Harris im Moment gerade wie eine Löwin, dass das irgendwie reicht, damit sie diesen Staat nicht verliert.
Wählen gar nicht oder wählen so kleine Splittergruppen wie die Grüne Partei mit Jill Stein, die mit einer klaren Position gegen Israel versucht, die Proteststimmen von Kamala Harris rüberzubekommen.
Also das war der Punkt, den ich gerade machen wollte und man muss das ja auch von den regionalen Schwerpunkten her sehen. Also tatsächlich sind Muslime in Michigan, zum Teil auch in Wisconsin, relativ stark und sind mobilisierbar. Und wenn die Jill Stein wählen, werfen sie im Grunde ihre Stimme weg, aber das sind Stimmen, die dann den Demokraten fehlen werden. Ähnlich ist das Problem mit der jüdischen Minderheit, die auch nicht mehr so sicher auf Seiten der Demokraten steht, wie man das früher mal angenommen hat. Zum einen orthodoxe Juden wählen eher republikanisch und zum anderen hat Trump durch seine engen Beziehungen zu Netanyahu und auch durch die Tatsache, dass seine Familie zum Teil ja mit Juden verheiratet ist, Kontakte aufgebaut in das jüdische Lager in den USA, sodass die Demokraten auch hier vorsichtig sein müssen, wie überhaupt diese Vorstellung, wir gewinnen automatisch durch den demografischen Wandel, immer schon mehrere Denkfehler hatte. Zum einen wurden sämtliche Konflikte, die die Migranten mitgebracht haben, einfach ausgeblendet. Die sind nicht einheitlich. Zum anderen hat man etwa bezogen auf die Latinos geglaubt, die haben wir automatisch im Sack. vergaß, dass 30% der zuwandernden Latinos pentekostal sind und die anderen sind überwiegend sozialkonservative Katholiken, die aus ökonomischen Gründen demokratisch wählen, aber für andere Punkte auch von Republikanern ansprechbar sind, je nachdem, was die gerade programmatisch in den Vordergrund stellen. Also die Demokratische Partei hat hier wirklich verschlafen, zu sehen, was es bedeutet, dass die Wählerschaft in den USA sich derart wandelt, weil sie wirklich davon ausgegangen ist, die gehören sowieso zu uns.
Aber was man ja schon merkt, ist, dass die Konflikte, also die außenpolitischen Konflikte, zu einer Verstärkung des religiösen, ethnischen Gefühls führt. Also mein Gefühl ist, dass viele liberale Juden, für die die Religion eigentlich eher nur so ein Sidekick war, dass das für die plötzlich wieder stärker in den Mittelpunkt gerät und dass die plötzlich ihre Wahlentscheidung an sowas wie, wie verhält sich meine Partei zu diesem Konflikt ausrichten und das in einer überraschend großen Zahl.
Aber wenn Kamala Harris in Deutschland kandidieren würde, dann wäre sie doch sozusagen die ideale Patchwork-Person. Also Mutter Hindu, Vater Baptist, Ehemann jüdisch. Das scheint aber in den USA nicht so leicht als Pluspunkt wahrgenommen zu werden. Sind denn die vielen religiösen Gemeinschaften, Markus Dröge, alle Echokammern oder gibt es da zwischendurch auch viele Möglichkeiten, miteinander weiter ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben?
Das Bild ist natürlich schon so, dass die einzelnen Kirchen und die einzelnen Gemeinden eher ein abgeschlossenes Leben führen. Das ist, hat ja auch immer was mit Lebensstilfragen zu tun, in welche Kirche man geht. Insofern würde ich jetzt mal vermuten, dass es nicht besonders viele oder gelungene Beispiele gibt, wo über die Echokammern hinweg etwas ermöglicht wird. Allerdings die Erklärung, von der ich gerade gesprochen habe, Reclaiming Jesus, die ist von einer Fülle von unterschiedlichen Kirchenleitenden unterschrieben worden. Also es gibt schon so gemeinsame Kampagnen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, im Gemeindeleben ist es doch eher sehr familiär innerhalb einer Gemeinde.
Also so eine Kirchentagsstimmung, wo alle gucken, was machen die anderen, was können wir von denen auch übernehmen, gibt es eher nicht.
Ja, die sind ja auch eher kongregationalistisch. Das heißt schon, die einzelne innerhalb einer Denomination lebt man ja auch hauptsächlich in seiner Gemeinde vor Ort. Die ganzen Systeme, die wir in Deutschland kennen, mit unserer EKD, die sämtliche Landeskirchen verbindet und gemeinsame Diskussionen führt und so, das ist ja gar nicht ausgeprägt in den USA.
Ich kann das eigentlich bestätigen, dass es doch relativ starke Vernetzungen in geschlossenen Räumen gibt. Das ist erstaunlich. Also wir haben ja das Bild von den USA als einem ethnisch, kulturell, religiös pluralen Land. Das ist es auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Aber wenn man mal in die einzelnen Gemeinden, Communities hineingeht, ja, dann sieht man eigentlich, dass also zum Beispiel gar nicht so viele der Amerikanerinnen und Amerikaner Freunde und Freundinnen haben, die einer anderen religiösen Überzeugung sind. Das Heiratsverhalten ist auch sehr stark durch Endogamie geprägt. Ungefähr 80% der Katholiken sind mit anderen Katholiken verheiratet. Das Gleiche bei den Protestanten ist sogar der Grad der Endogamie noch mal höher, sodass man sagen kann, also im Heiratsverhalten spiegelt sich eigentlich diese religiöse Pluralität gar nicht ab, sondern da ist man, wie Sie es auch beschrieben haben, sehr stark auch unter sich. Man könnte fast davon sprechen, dass man sich gegen die Andersgläubigen auch sehr stark abschottet.
Es kommt noch ein Moment dazu, dass vor allem seit den 1990er Jahren sich die Religionsgemeinschaften zunehmend entlang von politisch motivierten Lebenszirkeln bewegen. Das heißt, man hat ein ausgebildetes konservatives Milieu, das ist oft ländlich, da geht man zur Jagd, man hat Waffen, man geht fischen, man sieht bestimmte Fernsehsendungen, bestimmte Fernsehsender, man isst Fleisch. Das Gegenmilieu, jetzt etwas überspitzt gesagt, sind Großstädter, vegan und vegetarisch, mit Birkenstockschuhen, die auch bestimmte Fernsehserien sehen. Und ich habe eine Kollegin, die an einer Ivy League-Universität unterrichtet, aber aus West Virginia kommt, die erzählte mir, als sie an der Uni sagte, ich besuche meine Verwandten in West Virginia, betretenes Schweigen und dann die Frage, wie, du gehst zu Menschen, die jagen und fischen? Oder ich habe es in Chapel Hill an der University of North Carolina erlebt, wo ich einen aus New York zugezogenen Universitätsangestellten fragte, na, wo warst du denn schon überall? Da sagte er, zu den Wilden gehe ich nicht. Also das ist auch auf liberaler Seite ist man da nicht notwendig besser. Das sind abgeschottete Milieus, was früher anders war. Ich hatte in den 1990er Jahren auf Key West eine Kirche erlebt, eine evangelikale, die bestand zur einen Hälfte aus liberalen Homosexuellen und zur anderen Hälfte aus eher fundamentalistisch ausgerichteten Kreisen. Das war eine Gemeinde, die konnte man abends zum Abendessen einladen, die waren glücklich miteinander und der Pastor hat sie zusammengehalten. 5 Jahre später, Anfang der 2000er Jahre, war das völlig zerbrochen. Die haben nicht mehr miteinander geredet. Das spiegelt sich auch in der Politik wieder. Genau genommen ist von der Politik sogar ausgelöst worden. Erst haben sich die Parteien auseinanderentwickelt und dann sind ihnen die Religionsgemeinschaften darin gefolgt.
Interessant ist, muss man sich immer wieder überlegen, die Liberalen, die Demokraten sehen die Republikaner oder die Konservativen als viel negativer und reden viel schlechter darüber, in den Umfragen sieht man das, als die Republikaner umgekehrt die Demokraten. Man denkt, weil Trump so aggressiv über Liberale spricht, ist es überall so. Aber das stimmt gar nicht, dieses, ich rede doch nicht mit den Wilden. Also diesen Hochmut, also auch die kulturelle, dieses Herabschauen auf die anderen, das ist extrem ausgebildet bei Liberalen und das ist, glaube ich, eine Hybris, die ihnen politisch nicht besonders hilft im Moment.
Aber wenn ich das jetzt so höre, wir haben diese ungeheure Vielfalt von religiösen Gruppierungen, aber wir haben letztlich nur 2 Parteien, zwischen denen man sich entscheiden kann. Also da wünscht man sich manchmal den Streit der Ampelkoalition auch in den USA.
Genau, wenn Sie so wollen, sind beide Parteien ja die Ampelkoalition. Und man sieht das immer in den Vorwahlen, in den Primaries. Da zerfällt diese Koalition in ihre Einzelbestandteile. Und dann kann man bei den Konservativen zum Beispiel sehen, bei den Republikanern, das ist das fiskalkonservative Lager, das libertäre Lager, das sozialkonservative Lager, das religiöse Lager. Und dann braucht man einen Kandidaten, der die wieder zusammenführt. Das ist der große Vorteil von Trump, dass er genau das geschafft hat. Aber sie haben das bei den Demokraten ja auch. Auch die fallen auseinander. In der Frage mit den arabischen Wählern, Rashida Tlaib ist da sicherlich eine zentrale Figur, die für viele jüdische Demokraten total abstoßend wird. Auch Alexandria Ocasio-Cortez, die in Deutschland medial immer sehr positiv hervorgehoben wird, bei jüdischen Wählern kommt die eher nicht so gut an. Also insofern hat man diesen Streit, aber es ist ein innerparteilicher Streit und da ist das Problem ein doppeltes, das seit den 1960er Jahren beide Parteien sich entlang ideologischer Linien neu formiert haben. Sie hatten früher immer einen konservativen, einen moderaten und einen liberalen Flügel. Jetzt haben sie eine konservative und eine liberale Partei. Also das ist eine völlig andere Situation. Und das Zweite ist, dass in den 1990er Jahren mit der konservativen Revolution unter Newt Gingrich, dafür gesorgt hat, dass die vielen Neuen im Kongress möglichst keine Privatbeziehungen zu Demokraten aufbauen. Das heißt, er hat Sitzungen extra so gelegt, dass man keine Freizeit hat. Etwa der Senat funktionierte ja dadurch, man kennt sich halt. Das war ein Gentleman's Club, da saß man in denselben Kneipen zusammen und hat miteinander geredet. Gingrich hat das systematisch unterbunden, um dafür zu sorgen, dass die ideologisch aufgeheizte Atmosphäre, die er brauchte, auch sich in der Partei durchsetzt. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass beide Parteien ihre jeweils anderen Flügel komplett, also es gibt keine konservativen Demokraten mehr und es gibt keine liberalen Republikaner mehr, weil die in beiden Parteien gewissermaßen ausgeknipst worden sind.
Markus Ströge, egal wie die Wahl ausgeht, die Verbindungen zu Partnerkirchen der IKD in den USA gibt es weiter. Was erwarten die von den Protestanten in Deutschland?
Also da fällt mir ein, dass ich oder dass wir in den Gesprächen hören, dass unsere Partner dankbar sind, mit uns Gespräche führen zu können über gerade auch die Themen, die wir jetzt behandeln, weil es in Amerika kaum noch möglich ist, über diese jeweiligen politisch verfestigten Grenzen hinweg Gespräche zu führen. Auch in Familien ja nicht. Das geht ja auch in Familien auseinander. Und wenn dann eine Partner kommen von außen und man mit denen ganz offen und frei reden kann, das wird als große Befreiung empfunden.
Das Berliner Religionsgespräch USA, Glauben, Hoffen, Wählen zur US-Präsidentschaftswahl, das Forum im RBB24 Inforadio veranstaltet, zusammen mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Surkamp Verlag und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum. Danke, sage ich der Journalistin Kerstin Kohlenberg, dem Religionssoziologen Detlef Pollack, dem Kulturhistoriker Michael Hochgeschwender und dem früheren Bischof der EGPO, Markus Dröge. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.